Wir sind wirklich an der wirtschaftlichen Entwicklung, an dem Wachstum des Unternehmens interessiert, begleiten es auch über diese Zeit. Ja, weil wir eben auch als Fonds daran gemessen werden, erfolgreich zu sein. Und die Erfolge ergeben sich aus den Erfolgen der Unternehmen, die wir fördern.
Herzlich willkommen bei Bioball im Gespräch, dem Bioökonomie-Podcast des Innovationsraums Bioball. Unsere Podcast-Reihe gibt informierte Einblicke in kreislaufbasierte Innovationen und neue Denkanstöße zur Bioökonomie von und für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist ein Investor unser Gast, nämlich Herr Dr. Brandkamp vom ECBF, dem European Circular Bioeconomy Fund. Er ist dort General Manager. Circular Bioeconomy, die Schließung von Stoffkreisläufen, das sind genau die Stichworte, die uns in unserem Innovationsraum Bioökonomie im Ballungsraum, kurz Bioball, interessieren. Bei uns, bei Bioball, geht es um Forschung zur stofflichen Verwertung von biogenen Rest- und Abfallstoffen, wie zum Beispiel Lacken, Klebstoffen, Basischemie und weiteren Chemieprodukten. Ganz allgemein geht es um nachhaltige Stoffkreisläufe, bei uns insbesondere um den für Kohlenstoff. Für solche Forschungsprojekte stehen Bioball 20 Millionen Euro des Bundesforschungsministeriums zur Verfügung. An diesen Projekten nehmen Forschungsinstitute und Unternehmen teil und heute werde ich mich mit Dr. Brandkamp darüber unterhalten, wie es nach einem erfolgreichen Abschluss von Forschungsprojekten weitergehen kann, wie das Upscaling und die kommerzielle Expansion finanziert werden können und welche Optionen der ECBF, der European Circular Bioeconomy Fund, dafür bietet. Mein Name ist Manfred Kircher, ich bin Berater für Bioökonomie und Vorstandsmitglied von Bioball und moderiere heute dieses Gespräch. Herr Brandkamp, ich möchte jetzt zunächst Sie bitten, sich selbst und Ihre ganz persönliche Sicht auf das Thema Circular Bioeconomy und Nachhaltigkeit allgemein kurz vorzustellen.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Michael Brandkamp. Vielen Dank, dass Sie die Zeit mit mir teilen wollen. Das Thema Bioökonomie und Circular Bioeconomy ist für mich ein Herzensthema, ganz wichtig, um eben die Zukunft unseres Planeten zu sichern und langfristig hier leben zu können. Ich habe 3 Kinder und wir sagen, wir wollen unsere Welt enkelfähig machen, damit die auch wieder Kinder kriegen können. Und wir glauben daran, dass die wirtschaftliche Kraft, die Unternehmerkraft dazu beitragen kann, ganz erheblich diese Nachhaltigkeit zu sichern. Deswegen haben wir den European Circular Bioeconomy Fund aus der Taufe gehoben. Ist ja selbst auch ein junges Startup. Wir haben im Jahr 2020 den Startschuss gegeben und investieren in junge oder innovative Bioökonomieunternehmen, die wachsen können und wachsen sollen, um eben wirklich die Innovation so weit zu bringen, dass ein echter Impuls, ein echter Impact auf die Bioökonomie entsteht.
Die Welt enkelfähig machen, das ist ein schönes Stichwort, das ist griffig, das ist aber auch sehr allgemein. Und das ist ein allgemeines Thema, das wir ja auch hier bei Bioball verfolgen, die Welt enkelfähig zu machen. Wir brechen das runter auf konkrete Ziele, wie zum Beispiel, dass wir von unseren Forschungsprojekten fordern, dass die CO2-Emissionen im Vergleich zum Stand der Technik verringert wird oder dass Wertschöpfung entsteht aufgrund der Projekte, denn sonst ist das nicht wirtschaftlich. Oder dass der Stoffkreislauf, der dort angesprochen wird, geschlossen wird. Ich sagte ja eingangs, dass wir uns vor allem um die Verwertung von Rest- und Abfallstoffen verwerten, die rezykliert werden sollen. Und daneben haben wir Erfolgskriterien, die an dem Forschungsstatus hängen, wie zum Beispiel Zahl der Publikationen, das ist für Universitäten wichtig, oder Zahl der Patente, die aus solchen Projekten herauskommen. Sie sind ja in der Investitionswertschöpfungskette, wenn ich das mal so sagen soll, weiter oben angesiedelt im Vergleich zu uns, die wir uns auf Forschung konzentrieren. Welche Nachhaltigkeitsziele und allgemeinen Ziele verfolgen Sie in dem European Circular Bioeconomy Fund?
Ja, wir sind ein ganz klarer sogenannter Impact-Fonds. Wir investieren also nur in Unternehmen, die auch tatsächlich einen Unterschied machen und einen Beitrag leisten. Wie messen wir das? Zunächst mal geht es um Greenhouse Gas Emission Reduction, also die Verminderung von Treibhausgasen. Und das ist natürlich eine messbare Größe, auf die wir setzen. Darüber hinaus wollen wir, dass andere Ziele wie die Biodiversität, die Nutzung von Land für die Nahrungsmittelproduktion, die Verminderung von Umweltverschmutzung nicht verletzt werden. Diese Ziele sind eigentlich für uns gleichbedeutend. Sie lassen sich nur nicht so leicht messen. Deswegen ist dieses Ziel CO2-Reduktion unser messbares Kriterium. Und alle Unternehmen, die wir finanzieren, tragen dazu bei.
Sie sprachen jetzt die Unternehmen an, in die Sie investieren. Was für Mittel stehen dafür zur Verfügung? Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Unternehmen können das sein? Wie groß ist das? Ist die Reichweite, das Volumen, das Sie investieren können?
Ja, unser Fonds hat ein Volumen von 300 Millionen Euro. Und wir wollen dieses Geld in etwa 25 bis 30 Unternehmen investieren. Das heißt, die Ticketgröße liegt so zwischen, also 1 zu 5 Millionen, die wir initial investieren, aber dann legen wir auch nochmal 5 Millionen zurück für weitere Wachstumsphasen, sodass wir eben auch wirklich substanziell Investmentbeiträge liefern können und wirklich das Wachstum ermöglichen können. In der Regel machen wir das auch gemeinschaftlich mit anderen Investoren. Wir syndizieren gerne und nehmen andere Investoren mit, sodass wir auch die Finanzierungsrunden noch weiter erhöhen können, sodass wirklich Mittel zur Verfügung stehen, um die Unternehmen voranzubringen. Unser Geld, die 300 Millionen Euro, kommen zum Teil aus öffentlichen Quellen. Unser Hauptinvestor, Schlüsselinvestor ist die European Investment Bank, die auch unterstützt wird von der Kommission und die hat eben 100 Millionen Euro bereitgestellt. Weitere Mittel kommen von der Rentenbank, die ja in der landwirtschaftlichen Landschaft sehr, sehr wichtig ist, oder auch von InvestNL aus den Niederlanden. Und dann haben wir aber überwiegend mehrheitlich private Investoren. Wir haben insgesamt 26 Investoren. Da sind Versicherungen dabei. Da sind große Unternehmen dabei, die auch einen Beitrag leisten wollen zur Bioökonomie, aber auch lernen wollen, welche Innovationen in dem Bereich stattfinden. Aber auch Family Offices, also große Familienvermögen, die dort mit engagiert sind und eigentlich unsere Vision teilen, dass man auf der einen Seite wirklich gutes Business machen kann und trotzdem eben einen tollen Impact erzielen kann.
Sie erwähnten ein Investitionsvolumen in der Größenordnung von 5 Millionen pro Unternehmen, pro Investment, plus die 5 Millionen sind Ihr Beitrag plus noch die Beiträge von anderen Investoren. Für welchen Zeitraum investieren Sie in Unternehmen? Sie wollen ja nicht ewig investiert sein.
Nein, eigentlich sagen wir, dass wir 5 Jahre das Unternehmen begleiten wollen und dann in verschiedenen Finanzierungsrunden eben im Durchschnitt 10 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Das kann auch bis 20 Millionen Euro gehen bei außerordentlich guten Unternehmen. Und dann wollen wir nach 5 Jahren eigentlich wieder raus. Das heißt, wir werden wirklich Unternehmer. Wir übernehmen auch Unternehmensanteile und teilen das Schicksal des Unternehmers. Wenn das Unternehmen sehr erfolgreich ist, sind wir auch erfolgreich. Dann wollen wir unsere Unternehmensanteile, die wir vorher eingekauft haben, natürlich zu einem wesentlich höheren Preis wieder verkaufen.
Das heißt, Sie streben eine Wertsteigerung an des Unternehmens und des Investments. Beschränkt sich Ihr Engagement auf die Gabe von Geld, auf das Investment, oder beraten Sie das Investment, Ihr Investment, das Unternehmen auch in dieser Zeit?
Ja, wir sind ja daran interessiert, dass das Unternehmen wirklich erfolgreich ist. Wir investieren das Geld und versuchen eben auch aktiv dazu beizutragen, dass das Wachstum stattfindet. Wir haben also sehr gute Netzwerke auf der europäischen Landschaft. Wir sind hervorragend vernetzt mit allen europäischen Institutionen über die European Investment Bank und die Kommission. Und wenn da Zuschüsse möglich sind, versuchen wir, die mit reinzuholen. Oder auch Softloans, die Europäische Investitionsbank gibt. Wir haben gerade ein Unternehmen, die 40 Millionen Euro von der European Investment Bank an Softloans bekommen hat. Wir versuchen aber auch in den Boards, in Beiräten aktiv zu sein, als Diskussionspartner, um eben die Strategien des Unternehmens mit zu beflügeln.
Ist das nicht auch ein Unterschied zu den Fördermodellen, die häufig gerade in Deutschland gefordert werden, um junge Unternehmen zu unterstützen, dass sie eben das Unternehmen aktiv beraten? Das können ja Förderinstitutionen meist nicht.
Ja, also wir sind auch kein Beratungshaus. Wir sind aber als Gesellschafter daran interessiert, Beiträge zu leisten und machen das auch. Dafür müssen die Unternehmen auch nichts bezahlen, weil wir eben an der Wertentwicklung des Unternehmens partizipieren wollen und ebenfalls da Beiträge leisten wollen. Mhm. Zuschussgeber können das nicht. Das macht halt einen wesentlichen Unterschied. Wir sind wirklich an der wirtschaftlichen Entwicklung, an dem Wachstum des Unternehmens interessiert, begleiten es auch über diese Zeit. Ja, weil wir eben auch als Fonds daran gemessen werden, erfolgreich zu sein. Und die Erfolge ergeben sich aus den Erfolgen der Unternehmen, die wir fördern.
Ja, ich möchte, Herr Brandkamp, nochmal zurückkommen auf das Investitionsziel, die Nachhaltigkeit zu stärken und insbesondere nachhaltigkeitsorientierte Unternehmen dann auch zu fördern. Ich benutze doch mal dieses Wort, denn die Mischung aus Investition und Beratung ist ja eine Förderung. Das ist eine Übereinstimmung mit Bioball. Wir wollen ja auch Nachhaltigkeit fördern. Wir haben die CO2-Ziele oder die Reduktion von CO2-Emissionen als ein Auswahlkriterium schon erwähnt. Konnten Investitionen des ECBF die Erreichung bestimmter Nachhaltigkeitskriterien nachweisen? Können Sie uns da ein konkretes Beispiel geben?
Ja, konkret kann ich die Protix nennen, die sich mit der Produktion von Insekten für Futtermittel beschäftigt. Und die haben in den Niederlanden eine große Fabrik stehen, wo 4 Milliarden Insekten auch produziert werden. Deren Kalkulation sieht so aus, dass die pro Jahr 21.800 Tonnen CO2 einsparen. Das hängt natürlich immer ab von den Vergleichswerten. Die gehen davon aus, dass wir kein Soja mehr produzieren müssen, kein Soja mehr über den Ozean schippern müssen, um eben unser Geflügel zu füttern. Das fällt alles weg. Anstelle dessen werden die Insekten aus Abfallströmen, die ja sozusagen CO2 verursachen, noch gefüttert. Und das ergibt die CO2-Reduktion. Die Perspektive des Unternehmens ist noch viel größer. Wenn das Unternehmen wächst und sehr erfolgreich ist, gehen die davon aus, dass man 2,5 Millionen Tonnen CO2-Reduktion erzielen kann.
Ja, das sind schon erhebliche Werte. Gibt es noch weitere Beispiele für Nachhaltigkeit, die Sie uns nennen können aus Ihrem Portfolio?
Ja, alle liefern einen Beitrag. Wir haben 12 Unternehmen. Und ein wunderschönes Beispiel der Kreislaufwirtschaft liefert die Peel Pioneers, die Orangenschalen aus den Supermärkten holt, wo man frisch Orangensaft pressen kann. Das ist vor allen Dingen in den Niederlanden sehr verbreitet. Um aus diesen Orangenschalen wieder neue Nahrungsmittel, Ergänzungsstoffe herzustellen. Das sind Limonene, das sind Orangaden, aber auch die Strukturen in diesen Schalen sind außerordentlich wertvoll. Das Unternehmen geht davon aus, dass aus diesem Abfallstrom heute mehr an Wert erzeugt werden kann als aus dem Inneren der Orange.
Gut, das sind Beispiele, die Insektenzucht oder jetzt die Verwertung von Orangenschalen, die ja alle aus Forschungsprojekten wahrscheinlich mal hervorgegangen sind. Dafür war ja erstmal Forschung und Entwicklung notwendig. Wahrscheinlich bis zu einem TRL von 6, Technology Readiness Level von 6. Das ist so die Größenordnung, die wir bei Bioball anstreben. Und jetzt mal aus Eigeninteresse gefragt, aus Bioball heraus. Wenn bei uns ein Projekt, und wir haben ja diverse, die jetzt auf dem Weg sind, wenn ein Projekt TRL 6 erreicht hat und sich und expandieren möchte und sich weiterentwickeln möchte, wie stellen Sie den Weg zu einem erfolgreichen Investment durch den ECBF dar für ein solches Projekt?
Zunächst einmal muss ich sagen, die Passgenauigkeit ist ideal, weil wir beginnen unsere Investitionstätigkeit mit dem Technology Readiness Level von 6. Sodass da das gut passen könnte. Wichtig ist eben, dass die Projekte aus dem Stadium der Technologieentwicklung herauskommen, um eben wirklich eine Kommerzialisierung zu haben. Ich rate allen Unternehmen oder allen Projekten, wirklich einen sauberen Businessplan zu entwickeln. Das bedeutet, dass die Technologie angeschaut wird. Wie weit ist sie innovativ? Wie weit gibt es einen Patentschutz? Wie weit kann sie kopiert werden? Und wie leicht oder schwierig ist es, sie zu skalieren. Als zweites schauen wir auf den Markt. Wie weit wachsen die Märkte? Wie weit sind wir einem Wettbewerb ausgesetzt? Welchen Vorteil haben wir gegenüber anderen Unternehmen oder anderen Technologien, die es bereits am Markt gibt? Oder gibt es Markteintrittsbarrieren, Zulassungen, die nötig sind? Oder profitieren wir von regulatorischen Veränderungen, die Märkte ja auch schaffen? Darüber hinaus schauen wir auf die Exekutionskraft des Unternehmens. Das betrifft das Team, das Management. Wie weit liegt dort Erfahrung vor, wirklich Führungs-Know-how, um das Unternehmen wirklich ins Wachstum zu führen? Darüber hinaus schauen wir auf die finanziellen Rahmendaten. Ist es eigentlich auch ein gutes Geschäft, gibt es gute Margen, die man mit der Entwicklung und dem Verkauf der Produkte aus dem Innovationsprojekt erzielen kann? Und ja, wie sieht die Wachstumsstory in Zahlen genau aus? Ein zweiter ganz wichtiger, gleichberechtigter Pfeiler neben dem Businessplan ist natürlich, was wir ESG nennen. Das sind Environmental, Social und Good Governance Kriterien, die auch den Impact belegen sollen.
Ja, das ist ein klarer Weg, den Forschungsprojekte beachten müssen. Ich möchte nochmal nach dem Team nachfragen, das Sie erwähnt haben. Ich selbst war ja mal auf der Investorenseite tätig bei einer Venture Capital Bank und dort haben wir immer sehr auf das Team geachtet. Und meine Frage mal ist nach Ihrer Erfahrung, ist das Team, das bis zum TRL6 ein Projekt entwickelt hat, also mit wissenschaftlichem Schwerpunkt, großer wissenschaftlicher Kompetenz, ist das zwangsläufig auch mit diesem Sachverständnis das Team, das ein Projekt weiterführen sollte zu einem wirtschaftlichen Engagement?
Ja, die Antwort ist wie immer, es kommt drauf an. Also wenn Sie dort wirklich Unternehmer aktiv sind, die in der Lage sind, die Dinge wirklich gut voranzubringen, gut zu strukturieren, bereits Erfahrung haben, sehr, sehr gerne. In der Regel aber ist das nicht der Fall. Und dann braucht das Unternehmen professionelle Unterstützung, also professionelle Manager, die Erfahrung darin haben, Dinge zu skalieren und groß zu machen.
Ja, mit diesem Hinweis, den Sie hier geben, ist es für ein Team, das sich in Richtung Gründung eines Unternehmens bewegen möchte, ist es sinnvoll, vielleicht schon bevor Sie angesprochen werden, als ein Fund, der ja mit größeren Summen schon ins Rennen geht, Sie erwähnten 5 Millionen allein von Ihrer Seite, ist es sinnvoll, schon mit Business Angels zusammenzuarbeiten, einfach um auch die Denke von Investoren sehr früh aufzunehmen?
Ja, wir glauben an die Wertschöpfungskette auf der Finanzierungsseite. Das heißt, wir haben am Anfang die echt klassischen sogenannten Early-Stage-Investoren, die bereit sind, in ganz frühe Phasen zu investieren. Dann hat man den Businessplan, man hat ein Team, man hat vielleicht Patente und eine Technologie, die einigermaßen funktioniert. Und dann kann man eben gemeinschaftlich mit diesen Frühphasen-Investoren das Unternehmen bilden, die Pilotanlage vielleicht so weit entwickeln, dass man Produkte verkaufen kann und Kunden befragen kann. Und erst dann ist man ja eigentlich richtig reif, um ins Wachstum zu gehen. Von daher, ja, in der Regel sind wir nicht der erste Investor.
Ja, man muss also sehr genau darauf achten, in welcher Phase eine Projektentwicklung man ist, ob man auf sie zugeht. Aber Sie empfehlen sicherlich, sehr früh schon auf sie zuzugehen, damit Sie auch das Unternehmen oder das kommende Unternehmen auch frühzeitig kennenlernen.
Ja, das kann passieren, dass wir sagen, es ist zu früh. Aber wir nehmen Sie dann auf den Radar und beobachten das und drücken Ihnen die Daumen, dass Sie die Ziele tatsächlich erreichen, damit wir dann gemeinschaftlich weitergehen können.
Ja, Herr Brandkamp, Sie erwähnten eben, dass die Marktfähigkeit einer Investgelegenheit für Sie mitentscheidend ist. Das ist klar, sonst kann ein Unternehmen gar nicht erfolgreich sein. Als Markt haben Sie eigentlich am Anfang das schöne Stichwort von der Enkelfähigkeit der zukünftigen Welt erwähnt. Alles, was dazu beiträgt, hat heute zwangsläufig einen großen Markt. Man muss natürlich immer noch das richtige Produkt finden, den richtigen Preis, den richtigen Markt. Es soll ein Wachstumsmarkt sein, das haben Sie eben schon erwähnt. All das versuchen wir auch bei Bioball mit unseren Projekten schon bei der Vorauswahl zu garantieren. Ich sagte ja eingangs, dass wir ganz konkrete Nachhaltigkeitsziele haben, die auch quantifiziert sind. Und ich denke, solche Projekte, wie wir sie auswählen, finden ihren Markt und müssen dann eben den Weg finden vom Business Angel über die Seed Investments bis hin zu einem ECBF-Engagement mit auch mehreren internationalen Partnern. Damit ist ja eine enorme Chance, auch den Markt zu erweitern. Verbunden. Also das kann ich allen Forschenden nur empfehlen, sich diese Gedanken zu machen, wie man nach TRL6 das eigene Projekt weiterentwickeln kann und zum Erfolg führen kann. Wir wollen Mut machen, Chancen müssen genutzt werden und der ECBF hat genau diese Aufgabe, diese Chancen dann auch zu realisieren. Zum Abschluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir bei Bioball eine Veranstaltung vorhaben, Science to Business, die genau diesem Zweck dient, die Chancen aufzuzeigen und Mut zu machen. Und zwar werden wir am 21.11.2023 um 15 Uhr online eine Veranstaltung haben zu dem Thema Science to Business und am 18.01.2024 um 14 Uhr bei der Dechema in Frankfurt ein Vor-Ort-Meeting haben. Es geht also um die Projektverwertung von weit fortgeschrittenen Forschungsprojekten. Und ich lade alle Zuhörerinnen und Zuhörer dazu ein, an diesen beiden Veranstaltungen teilzunehmen. Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage von BioBall. Und damit, Herr Dr. Bandkamp, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für dieses aufschlussreiche Gespräch. Sie sind der erste Investor, den wir in unserer Podcast-Reihe haben. Aber ich denke, je weiter BioBall fortschreitet und je weiter die Projekte fortschreiten, die über uns gefördert werden, desto notwendiger wird es, sich über Investitionsgelegenheiten, Investitionsmöglichkeiten Gedanken zu machen. Und insofern war dieses Gespräch heute genau zum richtigen Zeitpunkt. Herr Bandkamp, vielen Dank.
Herr Kicher, ich danke Ihnen. Vielen Dank. Und ich glaube, die Zeit ist gut, um jetzt ein Unternehmen zu starten.
Genau.
Der Innovationsraum BioBall wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Dieser Podcast wird unterstützt durch das Technologieland Hessen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wollen mehr über Bioökonomie erfahren oder Teil des BioBall Innovationsraums werden? Mehr Infos finden Sie auf unserer Webseite unter www.bioökonomie-metropolregion.de. Wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder bei der nächsten Episode dabei sind. Dieser Podcast wurde produziert von DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.